Meine sehr geehrten Damen und Herren, Cinematic Rendering, der Name sagt es schon. Es geht um Kino einerseits und andererseits um Rendering. Die Idee kommt aus der Kinoindustrie. Und was Sie hier sehen, ist eine 3D-Rekonstruktion einer Standard-CT-Untersuchung. Zwar von einem Patienten, von einem lebenden Menschen. Sie sehen es an den Gefäßen, dass das kein Leichnam ist. Also aus Standarduntersuchungen, die Patienten werden nicht speziell untersucht, kann man so 3Ds heutzutage gewinnen. Die Methode ist relativ jung, 2015 ist sie fertig entwickelt gewesen in Princeton drüben. Wir haben sie dann bei uns gleich im Juni im Ars Electronica als Prototypen installiert. Und wie Sie wissen, das Prinzip ist ja nicht so neu, dass man aus Schnittbildern von CT und MR dreidimensionale Darstellungen berechnen kann. Kennen wir als Volume Rendering. In den 90er Jahren in die Routine gekommen, in den 80er Jahren entwickelt. Und von wem? Gar nicht uninteressant zu wissen, wer dieses Volume Rendering entwickelt hat. So schaut's aus, kennen Sie alle, eignet sich gut für Knochen, Gefäße und so weiter. Pixar. Die Firma Pixar hat dieses Volume Rendering entwickelt. Die haben sich damals zusammengetan in den 80er Jahren mit den CT-Radiologen der Johns Hopkins University. Und die haben damals auch nach neuen Marktbereichen gesucht bei Pixar. Und so haben die Radiologen die Idee gehabt, naja, Oberflächenrendering, was ihr macht, ist ja primitiv. Das Schwierige ist, ein Volumen zu rendern. Weil im Volumen sind ja viel, viel mehr Daten drinnen als an der Oberfläche. Und so ist dieses Volume Rendering entstanden, was heute jetzt so Standard schon ist. Was ist beim Cinematic Rendering jetzt so wirklich das Neue? Es rechnet viel komplexer, wesentlich komplexer. Also wenn Sie jetzt schauen, was Pixar für Filme macht, Toy Story und so weiter, die gehen nur auf Oberflächen, wo Licht zu 100% reflektiert wird. Wenn Sie andere Firmen anschauen, wie von George Lucas ursprünglich gegründete Industrial Light and Magic oder Hatter, die jetzt diese Herr der Ringe-Filme gemacht haben, die verrechnen viel komplexer die Photonenwege. Wir wissen, was Photonen alles so machen. Die werden reflektiert, die werden absorbiert, die werden gebrochen. Und wenn man jetzt unendliche viele Photonen berechnet, dann schafft das keiner mehr. Auch die Rechner nicht. Also war die Idee von Klaus Engel, naja, machen wir es so wie die Animationsindustrie. Wir nehmen den Zufall zur Hilfe. Monte Carlo, Pfadverfolgung. Und damit können Sie jetzt auf ganz normalen PCs das rechnen. Andreas Gruber kennt es, Jens Meyer kennt es. Das sind Bilder, die wir für Demonstrationszwecke verwenden. Nun, dieser Vortrag ist interaktiv. Sie machen bitte mit. Ich darf Sie darum bitten, mitzumachen. Das Erste, was ich für Sie habe, Sie sind ja alle ein bisschen erfahren in CT-Lesen, das ist Computertomographie eines Gegenstandes, den kennen Sie alle aus Ihren Kindheitstagen. Die Kinder haben, kennen ihn jetzt auch. Und das sind natürlich in Wirklichkeit 120 Schnitte gewesen. Aber diese reichen eigentlich aus, wenn Sie so schauen. Hier geht's unten los, Unterschenkel, Unterschenkel, Oberschenkel, Becken, Bauch, Bauch mit Armen, Kopf mit Nase, Kopf mit Augen, Ohren. Jetzt versuchen Sie in Ihrem Gehirn die Oberfläche zu rendern. Sie müssen jetzt auch auf die Oberfläche gucken. Das sind viele, viele Härchen auf der Oberfläche. Ich zeige Ihnen jetzt das Cinematic Rendering. Das ist das Objekt, was wir gescannt haben. Und hier dieses Objekt noch mit Licht fotografiert. Photonen einmal mit Licht, Photonen einmal mit Computertomographie, Röntgenphotonen. Und Sie sehen, die Methode ist nicht schlecht. Der CT ist gut, die Nachbearbeitung ist gut. Aufpassen muss man, wenn Sie mit Grafikprogrammen arbeiten, wissen Sie ja, da gibt es so Templates, so Farbvoreinstellungen. Das gibt es ja auch, bloß sind das keine Farbvoreinstellungen, sondern ganz komplexe Rechen. Vorgänge, sogenannte Transferfunktionen. Das ist ein und derselbe Datensatz CT und ich habe einfach zwei verschiedene Transferfunktionen genommen. Und Sie sehen jetzt unterschiedliche anatomische Strukturen. Das heißt, ich hole aus dem Volumen, wo irrsinnig viel Information drin steckt, unterschiedliche Dinge raus an Anatomie. Und das heißt aber auch, man muss wissen, was man tut. Also ein Automatikverfahren, wo man sagt, da kann ich mich darauf diagnostisch verlassen, ist es nicht. Aber für die Anatomie ist es eine wunderbare Methode. Viele, die das zum ersten Mal sehen, die denken unwillkürlich an Körperwelten. Ist es auch, aber lebende Körperwelten. Das ist eine gut 90-jährige Dame aus Hamburg, wir werden sie noch mal sehen, die hat eine Standard-CT-Kopfhalsuntersuchung gekriegt und das ist das Cinematic Rendering, was Sie hier sehen. Was wir noch können, ist nicht nur die Oberfläche des kompletten Datensatzes darzustellen, sondern, weil wir das Volumen bearbeiten, wir können reinschneiden. Hier noch die Oberfläche, wir haben hier den Sixpack, den Rectus Abdominis, der Mitte den Umbilicus. Roter Pfeil zeigt jetzt, wenn wir hinschneiden. Jetzt habe ich hineingeschnitten mit einer frontalen Clipperin und wir sehen als erste Struktur hier, Sie haben ja alle gut Anatomie gelernt damals, Querkolon, ganz genau. Jetzt gehe ich noch weiter nach Dorsal hinein. Querkolon Kontrastmittel gefüllt, oben Leber. Was kommt in der Tiefe? Rechter Leberunterrand, da gehört hin. Blasenförmige Struktur hier ist die Gallenblase, ganz genau. Noch weiter nach Dorsal, Gallenblase jetzt angeschnitten. Querkolon, Dünndarm. Jetzt sind wir schon sauberer im Dünndarm. Das ist ein Standard-CT-Datensatz, also nicht jetzt irgendwie mit erhöhter Strahlenbelastung untersucht, ganz dramatisch, ganz normaler Standard-CT-Datensatz. Sehen wir das Gegröße mit der Vena mesenterica superior, daneben die Arteria mesenterica superior, die ganzen Vasa recta, die Arterien und die Venen. Da hinten, dorsal liegend, kommt jetzt Zykum. Hier unten weiter vorne Übergang vom Colon descendens zum Sigmoid. Hier haben wir das Zykum mit der Einmündung des terminalen Iliums, Bauhinsche Klappe. Und hier, welche Vene läuft hier? Rechts kriegt segmentale Zuflüsse, kommt aus den Vene lumbales ascendentes, die Vena acigos, ganz genau. Nun, die Methode nimmt alles, was DICOM-Format hat. Jetzt können Sie Computertomographie nehmen, das tun wir meistens, weil hier die Kontrastunterschiede besonders stark sind. Sie können aber auch MR nehmen. Fürs Gehirn nehmen natürlich wir MR-Tomographie. Und hier sehen Sie die Cinematic Rendering-Darstellung von einem Gehirn eines Physikers aus dem Max-Planck-Institut in Leipzig. Der hat sich dort in den 7 Tesla MR gelegt und einen Datensatz von sich messen lassen. Und das ist die dreidimensionale Darstellung. Also Sie sehen schon, die Qualität ist schon sehr, sehr brauchbar. Man denkt oft auch ganz instinktiv an so die Bilder aus den Atlanten, die man früher gesehen hat und jetzt noch sieht. Aber das sind jetzt lebende Individuen, die wir gescannt haben. Daher verwende ich die Methode jetzt schon seit längerer Zeit in der Lehre. Angefangen vom konventionellen Anatomieunterricht mit PowerPoint-Präsentationen. Das Schöne ist, ich mache mir jetzt die Bilder selber. Brauche jetzt keine externen Quellen, sondern habe meine eigenen Untersuchungen, wo ich die Bilder verwende. Da haben wir hier die Aortenklappe und die ersten Arterien, die weggehen nach Abgang der Aorta, sind die, ganz genau, Koronararterien. Oben dann die supraortalen Äste, der Truncus brachiocephalicus, Aufteilung in Carotis communis und Subclavia rechts, linke communis, linke Subclavia. Und jetzt sieht man mal schön eigentlich, wie die Carotis interna in die Schädelbasis hineinzieht, in den Canalis caroticus. Das Ganze können Sie natürlich, wenn Sie am Computer sitzen, drehen, online. Schädelbasis mit dem Circulus Velisii, Cerebri anterioris, A1-Strecke, Cerebri media, hier kommt raus die Carotis Endstrecke, Arteria communicans posteria, Vertebralis, Zusammenfluss zur Arteria basilaris. Die Arterien vom der abdominellen Aorta. Erste große Umpaare-Gefäß, das rausgeht, ist Truncus celiacus, ganz genau, der sich dann aufteilt in die Hepatica communis, die teilt sich wieder auf nach oben in die Hepatica propria, nach unten in die Gastroduodenalis, dann die große nach links rüber, klar, Arteria lienalis und in der Mitte immer schön dünn, die Gastrica sinistra. Das ist jetzt ein Datensatz, nicht rein arteriell. Bisher haben wir arterielle Datensätze gesehen, untersucht in der arteriellen Phase. Der ist jetzt untersucht in der portalvenösen Kontrastmittelphase. Das heißt, wir haben nicht nur die Aorta, sondern auch hier welches Gefäß, das hier welches Gefäß trifft, die Vena mesenterica superior und die Vena lienalis, Konfluenz zur Pforta, zur Vena Porta, ganz genau. Jetzt kann man auch natürlich Filme drehen, so wie es die auch bei den Computeranimationsfirmen machen. Da setzen wir unsere Punkte, was wir alles haben wollen, und können auch die Transferfunktionen zwischendurch ändern. Das haben wir gemacht jetzt bei dieser Schädeluntersuchung. Sehen Sie zunächst die Weichteile. Jetzt haben wir geändert auf Hochkontrast, Gefäße. Hier die Carotisgefäße, arteriell und venös. Jetzt geht's hoch, nach hinten zum Schädel. Jetzt gehen wir hinein in den Schädel. Wir haben einen Blick auf den Circulus Velisii. Hier ein Riesenaneurysma, kommend aus der Carotis. Endstrecke aus dem kavernösen Abschnitt. Hier liegt die Cerebri media direkt drauf. Hier die Bifurkation anterior media der rechten Seite und wieder zurück. Also auch dynamische Filme kann man generieren nach eigenem Drehbuch. Nun für die Pathologie nur ein paar Beispiele. Frage Nierenarterienstenose. Machen Sie MR-Angiografie. Die Standard-Nachverarbeitungsmethode ist Maximum-Intensitätsprojektion. So schaut das aus, das ist die Routine. Können Sie natürlich auch mit Cinematic Rendering nachbearbeiten, sieht dann so aus. Ist der gleiche Datensatz. Unser Standard, der medizinische, das hier, das Cinematic Rendering, ist natürlich für die, die keine Erfahrung haben im Bilderlesen, wie Patienten, eine gute Methode, um zu demonstrieren. Wer sehr schätzt, sind unsere Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen neben den Neurochirurgen, die sehr viel am knöchernen Schädel natürlich arbeiten. Hier haben wir einen Patienten mit einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur und wir haben direkt im Vergleich Volume Rendering und Cinematic Rendering. Das ist der Unterschied von beiden Methoden. Sie bekommen was mehr im Cinematic Rendering? Bessere Tiefeninformation. Wenn Sie sich hier diesen Bereich ansehen, dann weiß ich im Volume Rendering nicht, aus dem Standbild ist das ein Fragment oder was anderes. Wenn Sie im Cinematic schauen, dann sehen Sie, das ist eine Knochenlücke. Aufgrund der tiefen Information kriegen Sie einfach eine bessere 3D-Darstellung. Die Methode ist einfach in vielen Bereichen deutlich besser. Was uns auch aufgefallen ist, dass man etwas über die Knochendicke aussagen kann und damit auch über Gefäßkanäle. Was hat dieser junge Mensch hier? Der ist 6 Monate alt zum Zeitpunkt der Untersuchung. Der hat einen vorzeitigen Nahtverschluss, eine Kraniosynostose. Was macht jetzt der Schädel, weil er nicht mehr in die Breite wachsen kann? Er wächst in die Länge, genau. Jetzt sieht er aus, ganz merkwürdig, dieser Schädel. Und hinten wird er extrem eng. Und das ist jetzt das Problem für wen? Fürs Gehirn, das sich entwickelt, das Platz braucht zum Wachsen. Und jetzt entsteht Druck da hinten, weil ja das Gehirn wachsen muss. Und wo wird der Druck hin ausgeübt? Auf den Knochen. Jetzt sehen Sie hier neben den Löchern so dunkle Flecken. Was sind diese dunklen Flecken? Hier ist der Knochen dünner, deutlich dünner. Oder hier läuft ein Gefäßkanal. Dieser dunkle Streifen hier ist ein Gefäßkanal, der runterzieht. Den sehen Sie nicht im Volume Rendering. Warum ist auch ganz klar? Volume Rendering macht totale Reflexion des Lichtes. Wir sehen also wirklich nur die Oberfläche. Wir schauen von außen drauf. Cinematic Rendering simuliert das Eindringen der Photonen in die Tiefe. Und jetzt kriegen wir über die dritte Dimension Information. Das ist jetzt natürlich für die Zukunft, wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern. Interessant, wenn man dann im OP die Virtual Reality Brille aufhat, sich den Cinematic Rendering Datensatz einspielt. über die entsprechenden Lokalisierungsmethoden abgleicht mit dem Patienten vor sich, dann kann natürlich der Chirurg freihand an diesen kritischen Stellen vorbei trepanieren. Dann trepaniert er nicht mehr hinein in den Gefäßkanal, nicht mehr in die Emissarien, spart Zeit. Es kommt weniger zu Blutungen, im Endeffekt wird er Zeit sparen. Das ist ja mittelferne, aber nicht mehr allzu ferne Zukunft. Wenn wir jetzt noch von innen auf den Schädel blicken, sehen Sie diese Randleisten hier. Welche anatomische Struktur umgeben diese Randleisten? Die sind nicht normal, die haben wir normalerweise nicht, diese Randleisten. Der hat sie, dieser Knabe. Und die Struktur ist extrem wichtig. Kollege Gruber wird Ihnen sagen, da schneide ich lieber nicht hinein in diese anatomische Struktur, die hier läuft. Das Sinus sagittalis superior, ganz genau. Was ist das Problem, wenn Sie in den Sinus sagittalis superior hineinschneiden? Vorne geht es vielleicht noch gut, je weiter Sie nach hinten kommen, wird es immer schlimmer. Was passiert? Vorne pumpt die Arterie ins Blut rein und hinten fließt Blut nicht mehr raus, dann haben Sie den totalen Druck im Gehirn und dann kann das auch letal enden. Also wichtige Gefäßstruktur. Und schauen Sie sich den Verlauf dieser Randleisten hier an. Die machen hier so eine Biegung und hier wird es eng. Und jetzt schauen wir, ob das stimmt. Wir haben nämlich hier das Präparat der Operation. Was haben die gemacht? Der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und der Neurochirurg. Die haben ein paar Knochenteile rausgeschnitten, um das System hinten Knochen zu entlassen. Und jetzt können Sie direkt vergleichen hier die Randleisten im Präparat. Die schauen identisch aus, wie Sie sie hier in der 3D-Darstellung sehen. Also die Methode taugt was. CT ist gut und 3D-Nachverarbeitung ist auch gut. Was wurde gemacht? Die werden einfach wieder draufgelegt aufs Hirn. Die brauchen eine Zeit, bis sie wieder zusammenwachsen. Hier hat dann das Gehirn genug Zeit, sich zu entfalten und alles ist gut. Halbes Jahr später war der Schädel schon in der Kontrolle, völlig normal in der Konfiguration. Was haben wir hier? Der Patient hat ein Problem im Sigma, im Colon Sigmoideum, und er hat gekriegt Stent. Zwei Stents, Stent in Stent, bloß klinisch ist es nicht besser geworden. Jetzt sehen Sie die Kontrolle, schaut eigentlich nicht so schlecht aus. Wenn Sie aber von einem anderen Winkel drauf sehen, sehen Sie, was passiert ist. Aus der Perspektive, da kann nichts durchgehen. Klar, die sind gegeneinander verkeilt. Sie sehen auch, wie der Maschendraht beschädigt worden ist des Stents. Tja, also dieser Patient, der kam ursprünglich herzinsuffizient mit einer hochgradigen Aortenstenose. Und wir sehen in der präoperativen Fortavi-CT das da. Infrarenales Aortenaneurysma. Hier von der Seite, Kalkschale, durchströmter Anteil des infrarenalen Aortenaneurysmas. Und was wurde jetzt gemacht? Gefäße unten sehr, sehr schlecht. Also hat als erstes bekommen eine transapikale Tavi, und 10 Tage später hat er bekommen von uns eine, hier ist die Tavi, die transapikale, eine Aortenprothese, eine Endo-Bif, Bifurkationsprothese, und Sie sehen jetzt, Sie denken daran, wie CT-Bilder, Schnittbilder aussehen, da können Sie einem Patienten lang drauf was erklären. Wer damit keine Erfahrung hat, versteht das nicht. Aber wir nehmen jetzt diese Bilder her für die Patientenaufklärung. Da kann man dem Patienten schön sagen, passen Sie auf, so sieht das Aneurysma aus, das wird gemacht, hier wird eine Prothese hineingebracht, die sieht dann so und so aus und wir haben Rohr-in-Rohr-Abdichtung gemacht und das Aneurysma ist ausgeschaltet. Die Methode ist nichts für die Routinemedizin. Sie braucht Zeit, sie ist aufwendig. Von daher für so einzelne Fälle, wie wir sie jetzt gesehen haben, sehr gut. Aber so wirklich in der Routine habe ich sie tatsächlich schon im Anatomieunterricht. Und da gehen wir in Linz ins Ars Electronica Center. Dort haben wir nämlich schon 2015 den Prototypen installiert. In diesem Mars Electronica Center gibt es den Deep Space. Das ist eine Projektionsfläche an der Wand mit 16 mal 9 Meter. 8K, hochauflösend. 3 irgendwas Millionen Pixel an der Wand. Und da haben wir den Cinematic Renderer in stereoskopischer Version. Das heißt, man sieht auf dieser Riesenfläche eigentlich sehr gut dreidimensional. Das heißt, es ist jetzt eine ganz andere Form der Anatomie. Man sitzt drin plötzlich im Körper und sieht riesig die Strukturen. Dazu brauchen wir die Shutterbrillen. Das sind aktive 3D-Shutterbrillen. Da sitzen dann die Studenten drin. Aber angefangen im Oktober für die Medizinstudenten jeden Montag 2 bis 4 Stunden. Und da gehen wir das auch dreidimensional intensiv durch. Hier schaut das völlig unspektakulär aus. Man kann das nicht erklären. Das muss man selber gesehen haben. Februar gibt es die nächste Möglichkeit. Da haben wir wieder eine öffentliche Vorstellung. Das gibt schon, Andreas Kenz, sehr, sehr guten 3D-Eindruck. Und natürlich merken auch gleich die Studierenden, wir sehen viel am Lebenden und Anatomie, das wir an der Leiche nicht mehr sehen. Natürlich fällt auch mir auf 16 mal 9 Meter sieht man plötzlich Dinge, auf die man sonst nicht so achtet. Und damit ist das jetzt ein Verfahren, das wir nehmen für die Anatomieausbildung, das sich sehr gut bewährt. Und daher hat der Deep Space jetzt auch schon den Spitznamen Anatomiesaal der Zukunft. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, heute hier sein zu dürfen.